diese Achtung dessen, was alles erreicht worden ist, das ist in den Köpfen vieler junger Leute überhaupt nicht verankert.
Das ist Schnack dann Fluss, der Generationen-Podcast. Ich bin Marit Schröder. In jeder Folge treffe ich eine Frau, die das Landleben schon etwas länger kennt als ich. Die Folge heute hat einen aktuellen Anlass. Die Europawahl vergangenen Sonntag. Die AfD wurde zweitstärkste Kraft in Deutschland. Darüber spreche ich mit einer erfahrenen EU-Politikerin und Landfrau, Hedwig Keppelhoff-Wiechert. Sie ist seit kurzem 85 Jahre alt und lebt nahe der niederländischen Grenze. Hedwig Keppelhoff-Wiechert war von 89 bis 2004 für die CDU Abgeordnete im EU-Parlament und etwa zeitgleich Präsidentin des Deutschen Landfrauenverbandes. Doch keine Sorge, es wird jetzt hier keine politische Analyse. Aber im Gespräch sind uns bestimmte Muster aufgefallen, mit denen sich vielleicht zu einem kleinen Teil des Wahlverhaltens erklären lässt. Es geht um die Frage, ob junge Menschen auch deshalb so wählen, wie sie eben gewählt haben, weil sie sich ihre eigenen Privilegien, die sie als deutsche Bundesbürger haben, gar nicht bewusst sind. Und auch nicht der Rolle, die die EU für diesen Wohlstand gespielt hat. Frau Keppelhoff-Wiechert, was sagen Sie denn zum Wahlergebnis von Sonntag?
Ja, Sie wissen ja, zu welcher Partei ich gehöre.
Also ja, das müsste Sie dann ja zumindest nicht so enttäuschen wie andere Parteien.
Also, ich denke mal, die CDU ist ja gut dabei rausgekommen. Insofern habe ich mich darüber gefreut und bin eigentlich etwas überrascht, dass die AfD so weit nach vorne gekommen ist. Und heute, wenn ich das in den Medien verfolge, macht man ihnen das ja eigentlich daran fest, dass also auch die Wählerschaft sich sehr verjüngt hat, dass junge Leute sich ganz anders vorher informieren, als wie wir das in unserem Metier so kennen.
Gerade in der Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen oder so hat die AfD ja ganz, ganz stark gewonnen. Die Grünen haben ganz stark verloren in der Altersgruppe, wobei ich jetzt nicht glaube, dass da so eine direkte Wanderung ist. Aber ich habe mir auch viel Gedanken darüber gemacht, warum die jungen Menschen, warum die AfD wählen. Die Präsenz in den sozialen Netzwerken ist, glaube ich, ein Thema. Aber so eine richtige Antwort?
Also ich habe den Eindruck, weil ich schon wirklich lange zurückdenken kann, dass genau diese Generation ja eigentlich Missgeschicke, Fehlstände, Möglichkeiten par excellence hatte, es sich noch gar nicht anders vorstellen kann, dass es unter Umständen dazu führt, dass wir Einschränkungen mal bekommen, dass manches nicht mehr so geht, weil das Einkommen nicht mehr stimmt, weil die steuerliche Belastung so hoch wird, weil Betriebe von dannen gehen, weil die Eltern nicht mehr das Geld zur Verfügung haben, wie es vorher war. Also man konnte eigentlich, wenn man im normalen Bereich unterwegs war, sich nahezu alles leisten, was der liebe Gott uns so zugedacht hat. Dass sich das auch mal gravierend ändern kann, hat ja diese Jugend noch überhaupt nicht erlebt. Und das prägt auch das Leben, das glaube ich ganz sicher. Mhm. Also Entbehrung, wenn man das in jungen Jahren, so wie wir, die wir das Kriegsende miterlebt haben, die schwierigen Zeiten, die unsere Eltern durchstehen mussten, die zerstörten Städte, die Flüchtlinge, die Evakuierten, das kann ich doch alles noch nachvollziehen, mit wie wenig man auskommen musste, dass man jede Mark, die man ausgegeben hat, sich dreimal überlegt hat. Das war doch alles weg. Ich habe oft gelästert und habe gesagt, ihr braucht also eigentlich gar keine Waschmaschine. Das T-Shirt wird einmal angezogen, dann hat man schon wieder ein neues. Wisst ihr, was ich sagen will?
Ja.
Also diese Achtung dessen, was alles erreicht worden ist, das ist in den Köpfen vieler junger Leute überhaupt nicht verankert.
Ich kann mir die Argumentation, die Sie da gerade verfolgen, gut vorstellen für so einen, ich sag mal, für so einen Mittelbau. Alle, die so 60er, 70er geboren sind. Aber ist unser, ich sag jetzt mal, Wohlstand, wo wir uns ja so ein bisschen eingenistet haben, ist das zu selbstverständlich geworden?
Wenn Sie das heute hier herunterdeklinieren auf unsere Situation hier im Ort, wenn ich dann sehe, auch wie viele Migranten wir haben, wie sie herzlich aufgenommen werden, wie aber die Bevölkerung sich schwer tut, zu allem immer noch Ja zu sagen, habe ich mir angewöhnt, öfter mal nachzufragen, stell dir mal vor, dein Sohn lebte in Armut und machte sich auf den Weg oder du selbst wärst betroffen und würdest von der heilen Welt in Europa hören, du würdest also alles daran setzen, um zu flüchten. Man muss sich dann mal selbst in diese Situation hineinversetzen, um einen anderen Blickwinkel zu bekommen.
Das finde ich nämlich auch, dass der eigene individuelle Wohlstand ein bisschen überhöht wird. Dieses in andere hereinversetzen, das fehlt. Und dann ist, ich habe Angst, dass ich mir nicht mehr den Wohlstand leisten kann, ein wichtigeres Argument, als Menschen ein Zuhause zu geben, die aus wirklich schlimmen Gründen fliehen müssen.
Sind wir uns da einig?
Ja, das glaube ich, sind wir uns einig.
was ja nicht ausschließt, wenn man dann also Maßstab nimmt mit denen, die jetzt in unserer Nähe wohnen, dann glaube ich, sind wir auch da sicherlich politisch noch stärker gefordert, dass man sie sehr, sehr viel früher integriert und einbindet und lässt. Es ist ja nicht so, als wenn die Menschen nicht arbeiten wollen. Teilweise ermöglichen wir es ihnen ja gar nicht. Also ich bleibe mal bei meinem Blickwinkel hier. Ich habe jedes Mal Freude, wenn ich sehe, dass also Immigranten mitsingen im Chor. Wenn ich höre, die haben beim Tischtennis in der Halle gewonnen, dass man also direkt und unmittelbar auf sie zugeht und sie einbindet, dann erfährt man und erlebt man deren Hintergrund und ändert wahrscheinlich seine bequemen Vorurteile.
Ich hatte mir als Punkt auch noch Abstiegsängste aufgeschrieben. Das ist ja auch das, was Sie gerade so ein bisschen sagten, die eigene Rolle, die eigene Bequemlichkeit.
Ja, Abstiegsängste bedeutet, dass ich mich mal auch zurücknehmen muss, dass also vieles von dem, was wie selbstverständlich war, einfach nicht mehr geht. Ich habe vor vielen Jahren immer gesagt, ich freue mich über jeden, dem es inzwischen besser geht. Ich sag mal, wir sind noch aus einer Generation, dass wir uns keine Gedanken machen mussten, wo fahren unsere Eltern im Urlaub mit uns hin? Ja, nirgendwo. Man blieb zu Hause. Wenn, dann wurde man höchstens mal in die Verwandtschaft ausgeliehen. Es war auch nicht so, dass man nach den Ferien diesen Wettbewerb eröffnete. Wer war wo? Ja. Es gab nichts zu erzählen. Wir haben andere Nachkriegsjahre erlebt und ich stelle einfach fest, dass auch in der Generation sehr viel brauchbare Menschen da waren, die also nicht so gepudert wurden wie heute. Also es wird ihnen ja vorgeworfen. Viele Jugendliche brauchen sich ja auch um einen Nebenjob gar nicht zu kümmern, dass sie mal die Zeitung raustragen, dass sie mal dies oder jenes machen. Das ist die Generation, die wir erzogen haben. Da ist ja was dran. Dass man ihnen das sogenannte Bessere ermöglichen wollte, ist das Bessere immer das Richtige. Also ich finde, dass auch Jugendliche in der Freizeit ruhig mal ein bisschen eine Struktur haben müssen.
Ja, also das glaube ich auch, aber ich finde es schwierig, da rauszukommen aus dem, also es ist ja irgendwie, man kann ja der jungen Generation nicht vorwerfen, dass sie in Frieden und Wohlstand aufgewachsen ist. Es ist ja eigentlich eine Errungenschaft, auch von Europa, und das ist ja auch was Tolles. Nur, also ich glaube auch, dass dieser Vergleich zu, wie war es eigentlich mal und in was für einem unglaublichen Glück darf ich hier leben? Ich weiß nicht, wie viel Prozent der Weltbevölkerung so ein Glück haben wie die Menschen in Deutschland, dass sie so leben dürfen. Ja. Und diesem sich bewusst zu werden und auch mal so ein bisschen seine eigene Rolle zu reflektieren. Also ich weiß nicht, wie man das schaffen kann. Die Lösung kann ja auch nicht sein, es muss hier wieder ein Krieg ausbrechen und wir müssen alle Not leiden, nur damit die Jugendlichen mal ein bisschen klarkommen. Das ist ja auch irgendwie nicht Sinn der Sache.
Ja, ein bisschen Nachdenklichkeit wäre ja gut, wenn man dann also auch in diesem Wohlstand, ich sag mal, die ganze Welt bereisen darf. In jungen Jahren schon kriegt man ja auch andere Eindrücke. Da müsste man sich dessen ja mal bewusst werden und sagen, wie schön, dass wir es so haben, wie wir es haben. Und dass man es ihnen auch mal vorhält oder davon berichtet. Ich gönne es ihnen ja von Herzen, so ist das ja nicht. Aber ein gewisses Maß an Eigenleistung sollte schon relativ früh verankert werden. Und nicht als Eltern immer vorweggreifen, nein, um Gottes Willen, und die haben jetzt Ferien und brauchen nichts und, und. Also, dass man einfach auch mitbekommt durch der Hände Arbeit, aber auch durch Struktur und Leistung, dass sich Leistung lohnt, dieses zu erfahren und nicht nur aus dem Vollen zu schöpfen, weil man sich nicht bemühen muss. Damit, finde ich, tut man jungen Leuten überhaupt keinen Gefallen. Denn wenn es dann so kommt, wie wir es jetzt gerade ansprechen, dass es unter Umständen mal etwas enger wird. Und dann kann man sich den Urlaub nicht mehr leisten oder man kann mit dem Kegelclub nicht gut wegfahren, weil das Wochenende ja wieder ein paar hundert Euro kostet. Und solche Dinge, ja, das ist nicht im Bewusstsein. Und das wirft dann um, dass man auf einmal sagt, um Gottes Willen, das hatte ich mir ja so gar nicht vorgestellt. Es gibt so eine Erwartungshaltung, das muss so sein, muss gar nicht in jedem Fall so sein. Und das zu erfahren und in kleinen Enttäuschungen, ich sag mal, sich doch wieder zurechtzufinden und sagen, davon geht die Welt jetzt nicht gerade unter, das will eingeübt sein. Und je eher das geht, umso besser ist es.
Ja, ich hatte vor 2 oder 3 Wochen habe ich auch eine Frau getroffen und wir haben über Urlaub gesprochen. Und das sind auch, finde ich, so Maßstäbe einfach, wo die Urlaubslatte heute hängt und wo sie früher hing. Da fand ich es sehr exemplarisch.
Ja, das für mich ist das teilweise auch ein Prestigedenken, muss ich Ihnen ganz offen sagen. Also ich stehe auf dem Standpunkt, dass längst nicht jeder Urlaub zur Entspannung und zur Erholung beiträgt. Mhm. Das muss klingen, es muss vorzeigbar sein, es muss sich überhöhen, noch gegenüber dem, was mir der Nachbar oder die Freundin erzählt. Mhm. Und es gibt ja sowas wie einen Wettbewerb in der Freizeitgestaltung.
Ja, und der wird dann abgebildet jetzt durch die ganzen digitalen Medien. Also man macht ja den Urlaub quasi, um sich bei Instagram, bei Facebook zu präsentieren und nicht um des Urlaubswillens. Also das finde ich auch verrückt. Und also das findet man ja in allen Bereichen. Klamotten hatten Sie auch schon angesprochen. Ich habe auch schon mal in einer Folge mit einer Schneiderstochter gesprochen, darüber, wie sich so die Wertschätzung gegenüber Kleidung verändert hat. Und ich finde, in solche Bereiche gibt es gerade ganz, ganz viel. Nahrungsmittel auch. Wie viel wird weggeschmissen und was wurde früher alles gegessen? Freunde von uns haben jetzt gerade ein Haus gekauft aus den 50er Jahren und die haben erzählt, das ist so eine Siedlung, da hatte jedes Haus ein großes Grundstück und einen kleinen Stall, um halt im Zweifelsfall sich selbst versorgen zu können, weil diese Kriegserfahrung halt noch so präsent war. Ne? Überall finden sich irgendwie ähnliche Themen, finde ich. Aber vielleicht können wir so ein bisschen auf Ihre Zeit im EU-Parlament gucken. Sie sind ja 89 eingezogen. Sie waren ja drei Amtszeiten, also von 89 bis 2004, richtig?
Ja.
Parlamentarierin. Was waren da so die bestimmenden Themen?
Ja, ich war ja zeitgleich Präsidentin der Deutschen Landfrauen und politisch, also ich war Mitglied im Agrarausschuss, ich war stellvertretendes Mitglied im Umweltausschuss und dann habe ich mir aber auch leicht erklären können, dass also der Frauenverband nicht ganz glücklich ist, wenn ich nicht auch im Frauenausschuss mitarbeite. Also ich hatte zwei feste Ausschüsse und einen, in dem ich stellvertretend im Umweltausschuss war. Nominiert worden bin ich als Spitzenkandidatin 1989, nur deshalb, weil es Herren, Männer waren, die es wollten. Wir haben ja bei den Frauen uns eigentlich zu eigen gemacht, dass wir so ungefähr uns selbst überall, ich sag mal, nach vorne bringen müssten. Ich wäre nie ins Parlament gekommen, wenn es nicht genau die Herren waren, die es wollten.
Warum haben die Herren Sie nominiert? Weil, also aus inhaltlichen Gründen oder aus, wir brauchen jetzt auch mal eine Frau Gründen?
Ich glaube einfach, das klingt vielleicht ein bisschen befremdlich, aber man kannte mich. Wir hatten oft im Münsterland auch größere Veranstaltungen. Ich war bekannt über die Mitarbeit im Deutschen Bauernverband. Mhm. Man wusste auch, das sind Riesenverbände. Wenn wir jemanden von da nehmen, wir binden eine gewisse Wählerschicht. Ja. Alles das spielte eine Rolle mit. Aus der Rückschau waren das für mich die sinnvollsten Jahre meines Lebens überhaupt, weil ich so davon überzeugt war, dass die Europäische Union Friede und Freiheit, ich sag mal nur ein paar Stichworte. Im ersten Wahlkampf hatten wir das Thema Öffnung der Grenzen, also Wegfall aller Grenzen in Europa. Das können Sie also jedem Schulkind doch transportieren.
Das war die Schengener Zeit.
Im zweiten Wahlkampf war es das große Thema Einführung des Euros. Also Begrifflichkeiten, mit denen die Menschen etwas anfangen konnten.
Aber eine Rückfrage dazu. War denn das Ansehen der EU damals besser, weil das so Themen waren? Ich komme aus Schleswig-Holstein. Wir waren in Dänemark in meinem Urlaub. Als ich ganz klein war, stand man da am Schlagbaum und ne, in einer langen Schlange und irgendwann war es halt nicht mehr. Das war so sehr präsent. Also man hat die Auswirkungen so in seinem eigenen Alltag gesehen oder auch mit der Einführung des Euros, das hat man ja mitbekommen. Hat das dazu beigetragen, dass die Stimmung gegenüber der EU besser war als heute? Oder wie war die Stimmung überhaupt?
Nein, ich glaube, die Überzeugungsarbeit musste man in den Veranstaltungen leisten. Hm. Aber die Menschen fanden sich selbst darin wieder und sahen also die Vorteile. Also sie zu überzeugen, dass wir stärker werden müssen, größer werden müssen, auch gegenüber den Amerikanern, gegenüber den osteuropäischen Ländern. Also diese Einsicht, die war ja relativ leicht zu vermitteln. Und dann kamen die vielen Programme dazu, dass wir die Schüleraustausche hatten, das Erasmus-Programm, wo man sagte, man kann also dann ein paar Semester im Ausland studieren, das wird mitfinanziert und, und.
Wie kann man sich so einen Alltag vorstellen im EU-Parlament? Haben Sie in Brüssel gewohnt? Sind Sie gependelt? Wie war das damals?
Nach Straßburg fuhr ich immer mit dem Zug.
Von Brüssel oder von
hier? Nein, von Fehlen aus. Mhm. Also montags morgens Straßburg und freitags zurück. Mhm. Nach Brüssel bin ich immer mit dem Auto gefahren. Das sind von hier aus 330 Kilometer. Und wenn Sie mich gefragt haben, wo ich gewohnt habe, es war nicht erlaubt, in den Büros mal eine Nacht zu bleiben, selbst wenn Sie Not hatten. Also das war aus sicherheitstechnischen Gründen, glaube ich. ich hatte in Brüssel ein festes Hotel, wohnte oben in der obersten Etage, wo also niemand mehr hin wollte. Das war so ungefähr neben der Putzkammer und vor dem kleinen Bierpool. In Straßburg wohnten wir auf der deutschen Seite, in Kehl in einem Hotel, und das buchte man einfach so quer übers Jahr.
Hat man früher auch schon gut verdient im EU-Parlament?
Also das habe ich in guter Erinnerung. Das war so, das hat sich ja aber geändert. Damals, zu meiner Zeit, wurden wir als Europaabgeordnete behandelt wie der Bundestagsabgeordnete. Das kam aus den nationalen...
Ach so, aus den nationalen Haushalten.
Das kam aus den nationalen Haushalten. Ah. Und dann habe ich immer erzählt, weil wir oben bei uns in den Abgeordnetenbüros, meine Nachbarn waren Italiener. Ja. Die fehlten noch einmal öfter. Die verdienten damals schon das Doppelte, was der deutsche Abgeordnete verdiente. Ach. Und diese Diskussion entfachte sich aus den Reihen der Abgeordneten. Dann gab es Leute, die später, das habe ich ja auch noch erlebt, Lettland, Estland, Litauen, die kamen dazu, dass die viel, viel weniger verdienten. Ja. Und ich konnte nicht einsehen, für mich schon gar nicht, gleiches Recht für alle, dass das dann also so unterschiedlich gehandelt wurde. Nein, das ist heute anders. Heute macht das Europa selber. Die Länder haben wahrscheinlich vorher eingezahlt, und ein gleiches Recht für alle, auch die Altersversorgung, nachher die Zahlung, die nach uns gekommen sind. Ich bin noch in dem alten Muster von Berlin und Bonn. Aber die anderen, die später aufgehört haben, haben diese europäische Regelung.
Das wusste ich noch gar nicht.
Das haben die europäische Regelung.
Wie hat sich denn die Arbeit im Parlament in den 15 Jahren, wo Sie da waren, verändert, oder das Bild auch von Europa?
Ich hatte immer das Gefühl, in den 15 Jahren, weil es immer Schritt für Schritt weiter nach vorne ging, Erleichterungen gab, Themen waren, die also sinnvoll waren, die die Leute auch nachvollziehen konnten, sie dann auch aufgeklärt habe, bis hin zur Lebensmittelkennzeichnung. Also wenn Sie mich fragen, wie hat sich das verändert, ich glaube, in meinen 15 Jahren war das ja sehr stark noch die Aufbauphase. Es ging immer weiter nach vorne. Es waren Themen, die die Leute beschäftigten, die sie für sich auch gut fanden.
Aber wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, dann habe ich schon so ein bisschen den Eindruck, dass in Ihrer Parlamentslaufbahn halt es viele Themen gab, die sichtbar Europa nach vorne gebracht haben. Es ging halt immer weiter. Es wurde größer. Ja. Es gab ja viele Erweiterungsrunden auch in Ihrer Zeit. Ich meine, was war denn da die Portugal, Spanien war ja irgendwann...
2004 war dann der ganz große Schritt.
Die Osterweiterung, ne?
Die Osterweiterung um diese Länder.
Also, es gab irgendwie, es gab immer Schritte nach vorne. Und heute hat man ja eher den Eindruck, es ist halt so ein Status, ein Verwaltungsstatus. Es gibt nicht mehr so diese großen Steps. Vielleicht ist auch deshalb das Verhältnis der Menschen zu Europa irgendwie ein anderes geworden.
Ja, könnte sein. Also das, was ist und was geleistet wurde, das können Sie aber ja auch transportieren bis hin in die Frauenverbände. Also dass man das, was auf den Weg gebracht wurde, gar nicht mehr präsent ist. Wenn ich also zum Beispiel bei den Landfrauen erzähle, dass wir uns stark gemacht haben für die Einführung der eigenständigen Rente der Bäuerin, das kam sehr stark aus den süddeutschen Verbänden. Wenn wir uns eingesetzt haben für den Betriebshilfsdienst, dass also Frauen auch mal in Urlaub fahren konnten, dass also der Aufbau der Betriebshilfsdienste oder dass wir uns eingesetzt haben bei den Einkommensalternativen, also Urlaub auf dem Bauernhof, Direktvermarktung, was dem Bauernverband total missfiel damals, so nach dem Motto, wer denn den Hof nicht so führt, dass die Familie davon leben kann, muss also nicht hier mit so Landfrauenmustern dann nach vorne kommen. Also und diese Errungenschaften, für die wir dann auch in den Frauenverbänden gekämpft haben, das ist auch für die jungen Frauen heute, ich muss gar nicht immer von der Jugend reden, das ist für die sowas von selbstverständlich. Ja, so nach dem Motto, wie, war das mal anders? Ja, sicher war das anders.
Aber da schließt sich ja unser Gespräch gerade so ein bisschen zum Anfang, ne? Ja. Weil das ja auch so ein Ding war, was Sie ausgemacht haben, dass den Menschen einfach der Wohlstand, ihre Situation heute zu selbstverständlich ist. Und dass man sich so ein bisschen auch daran besinnen oder dahin besinnen sollte, wo es herkommt und was da für eine Leistung hintersteckt. Und es passt irgendwie. Dankeschön. Nach dem Gespräch geht mir ein Zitat aus einem Songtext nicht mehr aus dem Kopf. Wir haben viel zu viel, um was abzugeben. Und ich finde, das trifft es eigentlich sehr gut. Denn ich frage mich schon, ob wir uns in unserem Wohlstand zu sehr eingenistet haben. Es fehlt an vieler Stelle die Empathie, sich in andere Lebensumstände hereinzuversetzen. Den Status quo zu erhalten, das darf einfach nicht das wichtigste Argument in der aktuellen politischen Diskussion sein. Dann ist es ja leider so. Wir stehen gerade vor super vielen Veränderungen. Und ja, mit Sicherheit heißt es auch, dass wir nicht auf alle Privilegien pochen können, an die wir uns in der Vergangenheit so bequem gewöhnt haben. Aber die einfache Antwort von AfD und Konsorten, die ja auf dem Festhalten am Status quo abzielt, die hilft da nicht mal kurzfristig weiter. Denn wir müssen uns echt ehrlich machen. Veränderungen werden kommen. Und in diesen komplexen Zeiten, da gibt es einfach keine einfachen Antworten. Und ich finde, wir sollten uns alle so ein bisschen Vorbild nehmen an einem Satz, den Hedwig Kappelhoff-Wiechert in diesem Gespräch sagte. Ich freue mich über jeden, dem es inzwischen besser geht. Das war Schnack, Land, Fluss, ein Podcast des Wochenblattes. Redaktion, Schnitt und Produktion, Marit Schröder und Munja Nienhaus. Ich bin Marit Schröder und ich würde mich freuen, wenn ihr Schnack, Land, Fluss euren Freunden, eurer Familie oder euren Bekannten empfehlt.